Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom Mittwoch, 19. März 2025. Wir machen die Sendung direkt aus Bern zusammen mit der Gamilote und Alexander Keberle. Er ist Leiter Umwelt, Energie und Infrastruktur bei Economie Suisse und Mitglied von der Geschäftsleitung. Alexander, willkommen bei Bern einfach.
Vielen Dank, darf ich da sein.
Ja, Economie Suisse hat in den letzten Jahren immer wieder Druck gemacht. Deine Abteilung, dein Teil. Wir brauchen eine sichere Stromversorgung. Aber wenn wir hier anstellen, es kommt immer genug Strom aus dem Stecker.
Strom kommt aus dem Stecker und man kann vergessen, dass es nicht einfach immer so sein muss. Ich glaube, man muss mal die Dimensionen in Zukunft schauen. Wir haben bis 2050 das Ziel, dass wir eigentlich unsere Stromversorgung verdoppeln müssen. Warum verdoppeln? Einerseits, weil wir unseren Verbrauch von 60 auf 90 Terawattstunden werden steigern müssen für das Klimaziel, für künstliche Intelligenz, für alles Mögliche. Auf der anderen Seite werden aber die bestehenden Kernkraftwerke irgendwann vom Netz gehen müssen. Spätestens 20, 50, 60 sind die weg. Dann fallen nochmal ein Drittel von unserer Stromversorgung weg. Und das zusammengerechnet heisst, wir müssen sie verdoppeln. Und ich glaube, wir dürfen sagen, ich sehe da noch nicht, dass wir auf einem guten Weg sind.
Wo ist denn das grösste Sorgen, Kind, aus eurer Sicht, dass wir eben diese Ziele nicht erreichen? Wo hapert es?
Also ganz klar beim Winter zuerst mal. Ich glaube, im Sommer werden wir genug Strom haben, haben genug Strom. Der Winter ist das Problem und ich glaube, Stromversorgung ist speziell, weil es geht nicht darum, dass man die Jahresbetrachtung anschaut. Also wenn wir 200 Terawattstunden, also das Dreifache von jetzt, hätten im Sommer und null im Winter, ist das immer noch ein riesiges Problem. Die Stromversorgung ist immer so stark wie ihre schwächsten Momente. Und die schwächsten Momente sind im Winter, im Januar, Februar, März, in den Monaten, wo die Sonne nicht scheint, wo wir Probleme haben mit der Produktion vom Strom. Und die Lücke ist eigentlich jetzt schon gross, aber sie wird im Moment noch von den Kernkraftwerken geschlossen, auch von der Wasserkraft. Und die Lücke wird irgendwann aufbrechen, weil spätestens wenn Kernkraftwerke weggehen. Und das ist unser grosses Problem.
Ja, warum habt ihr denn noch nie gefordert, 5 Atomkraftwerke zu bauen? Wunderschöne, grosse Atomkraftwerke, die so viel Strom produzieren, dass man auch noch den Deutschen und irgendeinen Österreicher, den Italiener können Strom verkaufen und ein gutes Geschäft machen.
Weißt, ich glaube, das ist genau das Missverständnis von der Politik. Oder? Ich finde es immer spannend, wenn Politiker irgendwelche Pläne aufstellen und sagen, so muss die Stromversorgung aussehen. Ich glaube, es gibt viele gescheite Leute, die das machen und auch selbst wenn der Bund das macht, aber das sind immer Pläne. Und ich glaube, mit Plänen fährt man in der Wirtschaft generell nicht gut, mit Top-Down-Plans. Sondern was es geht, ist, der Markt muss das richten am Ende. Und am Ende müssen die entscheiden, die wirklich das Geld in die Hand nehmen, die sagen, wir bauen jetzt eine Solaranlage, Atomkraftwerke, Wasserkraftwerke, die das Risiko tragen. Und ich nehme für mich nicht raus, zu sagen, 5 Atomkraftwerke sind eine gute Idee. Aber was ich mir rausnehme, zu sagen, ist, es kann nicht sein, dass man es einfach kategorisch verbieten und den Markt gar nicht lassen, seinen Job machen, damit spielen. Nicht nur das, es ist nicht nur verboten, sondern auch noch massiv verzerrt. Oder? Wir haben,
das wäre meine Frage, oder? Genau. Also, 60% Subventionen für irgendwelche neue erneuerbare Energien. Oder? Ich meine, das ist wahnsinnig viel. Und wir müssen mindestens gleich lange Spiesse haben. Oder?
Ich glaube, der Markt kann nur spielen, wenn er nicht verzerrt wird. Und im Moment haben wir wahnsinnig viele Subventionen im Energiebereich. Es gibt die offensichtlichen Subventionen, also wir alle zahlen den Netzzuschlag auf unserem Strom. Der wird verteilt, aber es gibt auch inoffizielle Subventionen. Also zum Beispiel, wenn man Kosten solidarisiert. Ein Beispiel dafür ist, man muss Netzanschlüsse bauen. Oder? Das ist oft sehr teuer, wenn sie weg sind. Und die muss dann der Stromkonsument zahlen. Das merkt man aber gar nicht so direkt auf den ersten Blick. Es gibt auch andere Subventionen. Also man kann fast sagen, oder ein Technologieverbot ist eine Form von einer Subvention, weil es einfach den ganzen Markt
richtig
verzerrt.
Genau, politisch und verzerrt.
Dann auch noch Bewilligungen. Weil man muss sehen, im Moment bauen wir einfach gar nichts. Also auch ein Windpark in der Schweiz braucht 20 Jahre.
19, Wasserkraftwerke sind blockiert, alles ist blockiert.
Oder ein Windkraftwerk in der Schweiz 20 Jahre. 19 davon für die Bewilligung. Und das ist auch eine Marktverzerrung. Also wenn ich als Investor zum Beispiel einen Windpark bauen will und dann sagt man mir nach 19 Jahren, nein, doch nicht, dann ist das ein Problem. Und das sind alles kumulative Marktverzerrungen, die der Markt gar nicht spielen kann, selbst wenn er es wollen. Jetzt für einmal, das kommt dem Wirtschaftsvertreter nicht einfach über die Zunge, aber ich glaube, im Energiebereich braucht es gewisse Subventionen. Es gibt ein gewisses Marktversagen. Und zwar, am Ende muss man sehen, wenn es einen Strommangel hat, gibt es nach Kosten vom Bund, zur Schätzungen vom Bund, kostet das mehrere 100 Milliarden. die dreht irgendwie niemand, respektive auf der Konsument. Und der Konsument entscheidet nicht, wie viel produziert wird. Und darum eine gewisse Form von Subvention braucht es wahrscheinlich, aber dann muss sie einfach mit gleichen Speis ausgestaltet sein.
Wenn man sich ja die Situation beim Bund anschaut, ich meine, was wir als Öffentlichkeit miterlebt haben, gerade bei der Frage, wie soll man den Strom überhaupt bekommen, war ja, dass man uns seit dem Bund irgendeine Kampagne präsentiert hat, dass man den Ofen nicht vorheizen soll, sondern sein Essen direkt rein tun soll, wie man kann Strom sparen kann. Aber irgendwo fehlt mir beim Bund die Initiative, die Probleme wirklich zu lösen, weil immer irgendjemand ist dagegen. Wie realistisch ist es, dass man von der Politik da sich kann einigen auf Lösungen?
Ehrlich gesagt, nicht realistisch. Das gilt leider auch für die Kernkraft. Ich sage oft, oder, wenn ich jetzt weiss, was das Volk scheinbar will oder die Politik will, dann höre ich vor allem, was sie nicht will. Und im Moment würde ich so zusammenfassen, wir wollen viel sauberen Strom bitte in der Schweiz produziert, wenn möglich auch ohne Stromabkommen, keine Windkraft, Solar vielleicht ein bisschen, Atomkraftwerk bitte nicht, nicht in den Alpen. Da muss man jetzt kein Mathematiker sein, um feststellen, das sind einfach zu viele Bestimmungen für das System. Und der Kompromiss muss man irgendwie machen, aber ich sehe im Moment gerade irgendwie nicht.
Aber genau dann müsste ja irgendjemand sagen, also vielleicht eben gleich sagen, was es dringend braucht. Und ich glaube, ich finde, oder ich erlebe oft, die Unternehmen, die Elektrizitätsunternehmen, die sagen das nicht, teilweise auch, weil sie im Besitz sind von Energiedirektoren, die den Grünen angehören, im Kanton Zürich zum Beispiel, darum sagt Axpo nichts, andere sagen sonst nichts, dann Politik hat Angst, etwas zu sagen. Ich verstehe die Zurückhaltung, dass ihr nicht Vorschriften machen wollt, wie man es löst. Aber irgendjemand muss in diesem Land mal sagen, wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Strom. Und wenn man das wendet, gibt es eigentlich nur ein Atomkraftwerk.
Du, es gibt schon andere Optionen. Also, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, heute Morgen das Interview mit dem Lino Guzella von der ETH. Man kann mit unendlich Geld sehr viele verschiedene Sachen machen.
Mit unendlich Geld? Haben wir aber nicht.
Haben wir nicht. Man könnte auch Gaskraftwerke machen. Dann haben wir ein Problem mit dem Klima.
Müssen wir vielleicht?
Müssen wir vielleicht, aber das wäre natürlich für die Klimaziele absolute Katastrophe. Auch nicht nur für die Klimaziele wegen der Stromproduktion. Das heisst dann auch, dass die Unternehmen, die Gasstrom kaufen, in ihrer Klimabilanz plötzlich CO2 drin haben, was
exakt
dann wieder sie bestraft mit den ganzen anderen Regulierungen. Also ich verstand den Wunsch, dass man sagt, wir müssen so lösen, aber als urliberaler Mensch würde ich einfach sagen, es ist nicht Aufgabe von der Politik vorzuschreiben, was wir machen. Aber was wir fordern, ist klar, wir müssen Technologie offen sein und den Markt spielen. Und das machen wir im Moment nicht.
Zuerst an dieser Stelle noch ein Eigenwerbung. Bevor die Kollegen von den anderen Zeitungen den Lino Guzella hatten, haben wir ihn bei Bern einfach. Und wir verlinken euch die Folge natürlich sehr, sehr gerne. Verlinken.
Unbedingt.
Wo ist viel spannender, als ein Interview zu lesen, ihn wirklich zu hören. Das andere ist meine Frage. Du redest ja über Technologieoffenheit. Kann man bei der Economy Suisse mit gutem Gewissen sagen, man hat sich in den letzten Jahren tatsächlich dafür eingesetzt, für die Technologieoffenheit? Oder wie viel Schuld trägt man eben daran, dass man sie nicht mehr hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich meine, als gutes Interviewgast nehme ich mich mal zuerst gerade aus der Schusslinie. Ich bin ja noch nicht so lange
dabei. Easy.
Nein, aber...
Man kann die anderen anschwärzen. Völlig okay, den Podcast.
Genau, man darf alles.
Nein, jetzt im Ernst gesprochen. Ich glaube, die Welt hat sich schon gewandelt. Also wir haben, glaube ich, noch vor 10 Jahren sind wir unter dem Eindruck gestanden von, also mit mir meine ich die ganze Gesellschaft, mit Fukushima, mit vielen anderen Sachen. Und es ist so gesehen, dass damals die Welt jetzt anders aussieht. Ich glaube auch zum Beispiel die KI haben wir total unterschätzt alle.
Und was sie für Strom braucht.
Microsoft hat ein eigenes Kernkraftwerk gebaut, also nicht gebaut, gekauft für ihre Rechenzentren. Und das hat sich im letzten Jahr gezeigt. Ich glaube, jetzt die Technologieoffenheit haben wir. Und ich möchte auch betonen, es ist ja nicht nur die Kernkraft. Also zum Beispiel Wasserkraft ist auch essentiell. Genau. Theoretisch gibt es auch Zukunftstechnologien, irgendwann Fusion. Aber ob ich das noch erlebe, wir werden sehen.
Jetzt nimmt mich Wunder, eben, im Moment läuft ein Stück weit ja ein Wett. Also es gibt zwar die Vernehmlassung, ich glaube, die läuft noch zur Technologieoffenheit in Sachen einen indirekten Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative. Aber das Parlament ist ja immer noch auf einem anderen Pfad. Sie will beschleunigen in verschiedenen Erlassen, dass man neue erneuerbare Energien baut, Wind, Solar und die 16 Wasserkraftwerke. Und das ist ja ein bisschen ein Wett irgendwo durch. Das sagt auch der Albert Rösti, auch bei Bern einfach hat er das gesagt. Oder das muss klappen und wenn das nicht klappt, dann haben wir wirklich ein Problem. Was hast du das Gefühl? alle diese Beschleunigungen, führen die wirklich dazu, dass man dann genug, insbesondere im Winter, du hast es erwähnt, dass man genug Erneuerbare haben, um das Winterloch zu stopfen oder mindestens so klein zu halten, dass man es machen mit unseren Nachbarländern?
Im Moment bin ich nicht optimistisch, nein.
Weil also, nicht gebaut wird, oder
es
was?
Es wird nicht gebaut. Und ich glaube auch, ich habe kürzlich von einem Stromunternehmen eine lustige Geschichte gehört, wo sie irgendwie haben wollen, Windkraftwerk bauen und es ist durch ein Jagdgebiet gegangen und dann haben das Jagdgebiet gesagt, es ist okay, ihr dürft die Strasse brauchen, aber ihr müsst 3 Monate im Voraus jede Fahrt anmelden. Und ich meine, so baut man nichts, oder? Und ich glaube, im Moment ist der Handlungsdruck noch nicht nur groß. Du hast am Anfang vom Interview zu Recht gesagt, der Strom fließt ja. Mhm. Im Gegenteil, die letzten 3 Jahre, also die letzten 2 Jahre, vielleicht ist das Thema wieder ein bisschen verschwunden, man hat das Energiegesetz angenommen und so weiter. Aber man ist nicht auf Kurs. Im Gegenteil, wenn man jetzt anschaut, die Ziele, die man müsste erreichen, wenn man das Stromgesetz erreichen wollen, haben wir letztes Jahr um 70% verfehlt. Also wir sind weit entfernt von einem guten Weg.
Ja, und es gibt dort auch noch die Anzahl Fälle, wo die Swissgrid, also die Netzagentur fürs Netz, muss eingreifen, um zu stabilisieren. Mhm. Die haben ja exponentiell zugenommen. Das ist mindestens für mich als Laie ein Indiz, dass es nicht mehr so sicher ist, unsere Stromversorgung, oder?
Das stimmt. Ich meine, wir können da schon ein paar Sachen, ich glaube, das macht der Bundesrat Rösti immer sehr gut, denkt immer in Zeithorizont, oder kurz-, mittel-, langfristig. Und ich glaube, kurz-mittelfristig können wir zum Beispiel an einem Stromabkommen nicht wirklich vorbei. Das hilft der Netzstabilität und das ist eine sinnvolle Sache. Aber langfristig wird das Problem gross und der AXPO-CEO Christoph Brandt hat es mal gesagt, die Uhr tickt.
Und das Stichwort Stromabkommen muss ich schon noch fragen. Mhm. Ich meine, dort ist auch drin, dass man die Mindestreserven nach 6 Jahren in den Bergen für den Winter nicht mehr dürfen haben oder müssen irgendwie zur Genehmigung nach Brüssel schicken. Ist auch nicht lustig. Ich meine, die Reserven wollen wir ja genau, um die Winterlücke stopfen.
Das stimmt. Ich meine, wir zum bis zu einem gewissen Grad Reserve gegen Reserve austauschen, oder? Also Netzsicherheit durch Zugang zu der eigenen Reserve. Es ist ein Trade-off, aber ich glaube, die meisten Stimmen sind da eigentlich eher optimistisch.
Aber darf ich fragen, ich meine, du als Experte, wenn man jetzt rundherum schaut, in Europa habe ich vor allem das Gefühl, ist Frankreich mit Atomkraftwerk doch ein verlässlicher Partner, was Stromversorgung anbelangt. Wenn ich nach Deutschland schaue, sind dann doch grosse Zweifel da. Was bringt uns dann ein Stromabkommen, wenn rundum alle anderen Ecken Strom haben? Sind wir dann nicht Verlierer im Endeffekt, für das, dass wir doch ein anständiges System aufgebaut haben, wo eben gerade Stromlücken im Moment noch auffangen kann?
Also es gibt da Berechnungen, die jetzt auch von der Komplexität mein Verständnis übersteigen. Und die sagen, es spart wahrscheinlich etwa 20 bis 50 Milliarden Kosten, je nach Berechnung. Also es ist relativ viel. Ich halte sie für plausibel und auch die meisten, die ich geredet habe damit. Man muss auch sehen, oder es gibt einen Aspekt, ist Versorgungssicherheit. Da kann Frankreich helfen im Winter. Aber es ist auch eine gute Geldquelle. Also als Beispiel, wenn Deutschland im Sommer massiven Stromüberschuss am Tag hat, wir können den auch verwenden, um unsere Pumpspeicherkraftwerke das Wasser am Tag zu Minuspreisen, also wir kriegen Geld, dass wir den Strom abnehmen, aufpumpen und in der Nacht verkaufen wir mit der Tür. Das ist auch eine attraktive Geldquelle für die Schweiz. Und ich glaube, das Exportmodell ist nicht schlecht.
Ich glaube, das machen ja die sogenannten Strombaronen schon. Jetzt hast du Netto Null 2050 angesprochen, die Transition, was bis dahin geht. Ich muss dir sagen, je mehr ich über das lese, desto mehr habe ich das Gefühl, das wird so unglaublich schwierig. Auf der Seite der Rohstoffe, die wir brauchen, auf der Seite der Energie, die wir brauchen, auf der Seite vom Wegfallen von Bürokratie und Regulierung, die es braucht. Überall sehe ich, dass zwar alle von dieser Transition reden, aber es ist, glaube ich, obwohl die Zeit ja tickt, sind wir immer noch weit weg.
Auch auf der Seite ja von den Konsumenten. Also,
gut, das kommt noch dazu, ja.
Die Konsumenten sowieso, das ist immer der Punkt für mich, dass es müsste auch alle etwas machen, aber
keine ist halt so.
Ja, logisch. Also ich meine, niemand schränkt sich gerne übermäßig ein. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, wenn man ein grosses Unternehmen ist und ein Finanzziel setzt. Oder? Das eine ist, schafft man es und das andere ist, will man es. Und ich glaube, das Wollen ist wahrscheinlich relativ unbestritten. Die meisten sagen, wir wollen in die Richtung gehen. Das Volk hat es zumindest klar gesagt.
Genau.
Ob es technisch machbar ist, das ist extrem schwierig zu sagen. Also global, wenn wir ehrlich sind, glaube ich nicht. Also ziemlich sicher nicht. Das hat auch der Lino Guzzello heute sehr gut dargelegt. Auch in der Schweiz wird es ein riesen Hosenlupf, also ob man das schafft. Aber das Ziel kann man trotzdem versuchen zu verfolgen. Oder? Und was mich dann eher ein bisschen beelendet ist, wenn man ein ambitioniertes Ziel setzt, dann muss man nicht nur A sagen, sondern auch B und Rahmenbedingungen gestalten. Und ich habe gerade heute mit einem Unternehmen gesprochen, der gesagt hat, sie haben etwa 70% von dem Prozess brauchen Gas, also Energieverbrauch ist 70% Gas. Und da gibt es zwei Varianten, massiv auf Strom umstellen aber sie vertrauen nicht darauf, dass der Strom günstig bleibt und dass er verlässlich ist. Mhm. Also Maschinen stillstehen, das geht nicht. Oder man setzt auf erneuerbare Gas, aber die sind in diesen Mengen, was ich gesagt habe, allein die Branche braucht gleich viel Gas eigentlich, wie es überhaupt Biogas in der Schweiz gibt. Und wie will man das machen? Das heisst, man müsste da eigentlich wirklich vorwärts machen mit den Rahmendingen, Strom, aber auch Regulierung und so weiter. Und ich habe das Gefühl, wir sind sehr gut im Ansagen, also Ziel setzen, und sehr schlecht im den Rahmendingen.
Das ist natürlich so ein bisschen eine Eigenschaft von der Politik, oder?
Ja, ist das dein Eindruck, dass, ich meine, ihr erlebt die Not bei den Unternehmen und Problem, ist das der Politik da auch im Bundeshaus bewusst, die Probleme, und nimmt man sie genug ernst?
Also ich habe schon das Gefühl, dass gewisse Unternehmen sich ein bisschen alleingelassen fühlen. Weil was hängen bleibt, ist im Moment, dass die Rahmenbedingungen, der Standard eher schlechter gemacht wird wie besser. Und ich kann auch von meiner persönlichen Erfahrung in der Politik sagen, ich bin vor allem damit beschäftigt, Sachen zu bekämpfen, oder? Und irgendwie Arbeitsnivellieren, dass man nicht zu schlimmes Zeugs macht. Aber dass man wirklich mal den Standard verbessert, also wirklich besser wie letztes Jahr, das passiert sehr wenig. Und ich glaube, da muss man auch sehen, die ganzen internationalen Abkommen und so weiter. Die Schweiz ist ein kleines Land. Wir sind am Ende auch ein Regelnehmer. Wir setzen nicht die internationalen Regeln. Jetzt umso weniger in dem neuen politischen Umfeld, geopolitischen, das wir haben. Und wenn wir einfach allein etwas Radikales machen, dann führt das nur dazu, dass die Industrie abwandert. Mit dem ist dem Klima auch nicht geholfen. Also zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe schon das Gefühl, dass man sich teilweise ein bisschen alleingelassen fühlt. Mhm. Und das ist auch unsere Aufgabe als Economy Suisse, da noch mit mehr Nachdruck zu zeigen, die Probleme bestehen.
Ich finde das noch gut, dass du gesagt hast, weißt, wir haben das Ziel netto 0, 20, 50, aber irgendwo müssen wir auch realistisch sein. Die das beschlossen haben, die werden es 2040, 2045 nicht müssen einlösen, das Versprechen. Und es ist wie bei allen Sachen klar, die letzten 10, vielleicht 20% von Klimaneutralität, die werden extrem schwierig, technologisch, sie werden auch extrem teuer. Und es wird die damalige Generation wird überlegen, ob man denn das auch noch macht. Muss man einfach realistisch sein, oder? Und irgendwo manchmal habe ich das Gefühl, bei gewissen Leuten im Bundeshaus ist das Netto-Null-Ziel fast schon ein Dogma und fast schon sektiererisch. Unsere Politik war immer schon so gewesen, dass wir uns dann auch wieder angepasst haben an Fragen, wieder darüber nachgedacht haben. Und nur ein Ziel setzen und irgendwie blind dorthin schaffen und alles darauf ein, ich meine, das wird in unserem System nicht funktionieren, das dürfen wir auch ehrlich sein.
Du, aber auch eine Gegenfrage, was mir auffällt, ist, wir setzen halt einfach auch nur einseitige Ziele. Also als Beispiel, also nichts gegen das Netto-Null-Ziel, gar nicht, das ist gesetzt worden, das ist richtig so, aber kennst du zum Beispiel ein Wohlstandsziel oder ein Rahmenbedingungsziel oder irgendein anderes Ziel, das die andere Seite betrachtet? Ja. Das ist auch das Problem. Man hat sehr viele Ziele, die eingesetzt werden, wo dann eigentlich wie fast der Grundauftrag, nämlich gute Rahmenbedingungen zu stellen, verwässern.
Wir haben dafür total unnötige Ziele. Also ich meine, wenn ich gerade auf die Stadt Zürich schaue, wo
ich wollte sagen, du als Zürcherin bist eine Spezialistin, oder?
Oder die sagt, 2050, das ist für uns zu schlecht. Wir wollen ja schon vorher 2040 klimaneutral sein. Und was man ja macht, ist, man setzt an Punkte an, die so irrelevant im Endeffekt für den CO2-Ausstoß sind, sodass man wirklich anfängt, Mikromanagement zu machen bei der Bevölkerung mit Lastenvelos, man darf nur noch pro Woche 330 Gramm Fleisch essen, man soll seine Sachen nicht mehr in den Recyclinghof bringen, sondern man soll sie in eine Reparaturstation von der Stadt Zürich bringen und sie dort selber flicken. Und das ist so für mich ein Mikromanagement, das nirgends anführt, aber alle fühlen sich besser dadurch, dass wir das beschlossen haben.
Also Politiker fühlen sich besser dadurch. Die Leute weiss ich nicht.
Oder? Die Leute nicht.
Oder ich finde wirklich, ich glaube eben auch jetzt mit diesen Veränderungen in den USA und an anderen Orten, es gibt so wie ein Elefant im Raum. Das ist so ein bisschen das Wirtschaftswachstum auch im Westen generell, oder? Ich meine, wir in der Schweiz sowieso. Wir haben Wirtschaftswachstum pro Kopf ist bei uns, je nachdem, wie man es berechnet, ob man Grenzgängerinnen nimmt oder nicht, ist es stagnierend oder sogar rückläufig oder so. Ist eine heikle Situation, weil die Leute, die können alle irgendwann mal wählen und abstimmen, oder? Reallöhne ist auch ein Thema. Auch da, die Leute können wählen und abstimmen und sie fallen möglicherweise auf irgendwelche Jacqueline Badran linkspopulistische Sprüche rein. Also das macht mir fast mehr Sorgen jetzt in der kurzen Frist, auch für die Sachen, wo ich überzeugt bin, dass sie eben für die Leute funktionieren. Also wenn du erwähnt hast, es braucht bessere Rahmenbedingungen, dann sind die Leute eben die würden profitieren, aber sie fallen vielleicht auf etwas ganz anderes hin.
Absolut. Ich darf drei Punkte. Das erste ist, man sagt immer, die Schweiz ist wohlstandskritisch geworden. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Leute sind kritisch geworden, ob sie vom Wohlstand etwas profitieren. Als Beispiel, hast du je eine Rentner und Rentnerin gehört, die gesagt hat, bei der 13. AHV, nein, ich möchte Suffizienz leben, ich will die nicht. Nein, alle haben das wollen, oder? Und das ist, wir wollen schon Wohlstand. Der zweite Punkt ist, die Entwicklung ist wirklich nicht so gut. Die Schweiz sitzt aus meiner Sicht aus einem sehr hohen Stuhl, aber der Stuhl wackelt und Hochmut kommt vor dem Fall. Kleines Gedankenspiel, das verhebt natürlich ökonomisch nicht ganz, aber ich kann mal als zum Spass sozusagen die Entwicklung der OECD-Länder von den letzten 10 Jahren extrapoliert auf 2050. Wenn es so weitergehen würde, würden uns Polen und Litauen überholen im Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum.
Weil sie bessere Rahmenbedingungen haben.
Absolut. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Ich glaube, Wohlstand ist ein Thema, das extrem aufkommt. Du siehst, es ist bei der AfD ist es ein Top-Thema neben Migration, beim Trump ist es in UK ist es gesehen. Und ich glaube, die Debatte werden wir auch noch führen. Wir sind noch ein bisschen abgeschirmt, weil wir eigentlich so ein reiches Land sind und so gut geht. Aber gell, wenn man mal anschaut, dass die Top-Sorge der Bevölkerung die Krankenkassenprämien sind, das ist echt bedenklich.
Und es ist natürlich, weißt, da muss ich jetzt schon noch ein Thema ins Spiel bringen, wo manchmal ökonomisch nicht so gerne gehört, aber es hat natürlich mit der Personenfreizügigkeit zu tun.
Oh, ich habe eins ready gehabt, aber schön, dass du gestartet hast.
Kommt nicht ganz überraschend.
Das spricht für deine Vorbereitung. Sehr gut.
Nein, look, also ich glaube, bei diesem Thema muss man schauen, auf was man eigentlich abzielt. Und ich glaube, manchmal meint man das Gleiche und prügelt den falsch. Bei der ganzen Diskussion um die EU haben wir eigentlich zwei grundlegende Probleme. Regulierung und Zuwanderung. Bei Regulierung würde ich behaupten, das ist primär ein Problem, das wir hausgemacht haben. Wenn du schaust, es gibt ganz viele Länder in der EU, die sich um ihre Regeln futieren, obwohl sie in der EU sind. Wir haben jetzt gerade eine Initiative, die mit Abstand schlimmste Regulierung von der EU, nämlich die ganze Nachhaltigkeitsregulierung, möchte proaktiv übernehmen, obwohl wir es nicht müssten.
Und die EU das gekübelt hat.
Und die EU ist am Kübeln. Ich bin kürzlich...
Ich muss noch sagen, für die Leute, das ist die Konzernverantwortungsinitiative 2.0. Einfach damit man es noch...
Genau, danke. Und oder wir sehen, dass das auch oft, wenn ich mit dem Bund gesprochen habe, heisst es, ja, wir machen einfach kein Swiss Finish, aber für mich ist die Frage zuerst, warum übernehmen wir es überhaupt?
Also, das ist ja schon das Swiss Finish.
Also eigentlich, dort braucht es aus meiner Sicht das Selbstbewusstsein von der Schweiz, zu sagen, wir machen nicht alles und wir tun die Regulierung so machen, wie wir es wollen. Und ich glaube, das können wir vorher wie nachher gleich, aber wir machen es nicht. Und bei der Zuwanderung ist meine Hypothese die, das ist vor allem ein Problem, erstens, weil wir einfach die Geburtenrate nicht im Griff haben, weil wir eine wachsende Wirtschaft haben. Und am Ende, das UK hat deutlich mehr Zuwanderung, als wo sie von der EU ausgestiegen sind. Meine Befürchtung ist ein bisschen, dass wir am Ende den polischen Hilfsarbeiter durch einen Bangladeschi ersetzen. Also für mich am Ende
nicht, ist Zuwanderung... Nicht, wenn man nicht will. Also in Großbritannien ist einiges politisch schief gelaufen. Aber es ist einfach, wir haben einfach im Moment Open Borders diesbezüglich. Jeder, der ein bisschen einen Arbeitsvertrag hat, kann kommen mitsamt seiner Familie. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich auch sehr durchaus menschlich und so weiter. Aber das ist natürlich schon ein Teil vom Problem und wir haben da keine Selektierung nach der Wirtschaftsleistung, die jemand bringt. Oder? Das ist auch, eigentlich finde ich, das müsste auch unser Standpunkt sein, um zu sagen, ja, wer den Wohlstand mehrt und etwas dazu beiträgt, der soll kommen. Wer das nicht macht, der soll eigentlich sich an einem anderen Ort entwickeln. Oder ist das, bin ich jetzt sehr böse?
Nein, grundsätzlich stimmt das. Ich meine jetzt der Familiennachzug, glaube ich, also das Saisonier-Statut, wie das früher geht, würde ich jetzt auch nicht zurückwählen. Aber ich glaube, eigentlich richtet das den Markt schon gut. Die Frage, die einfach ist, und die muss man ernst nehmen, ich glaube, Wohlstand hat uns die Personenfreizügigkeit oder nicht nur Personenfreizügigkeit, einfach Zuwanderung schon gebracht. Aber die Frage ist halt einfach trotzdem, wie wohl fühlt sich die Bevölkerung damit und die Diskussion muss man führen. Aber eben am Ende, ich habe das Gefühl, die Debatte wird an der EU aufgezogen. Aber die Bilateralen sind grundsätzlich, haben sie uns viel gebracht. Man kann sie abbrennen, wenn man will, aber ich finde, du brauchst schon sehr gute Gründe, zum Erfolgsweg nicht mehr weiter zu beschreiten. Und ich glaube, wir müssen erst unsere eigenen Hausaufgaben machen, bevor wir einfach mal einen Weg abbrennen.
Gut, abbrennen tun wir nicht. Also für abbrennen sind wir doch nicht. Aber das müssen wir ein anderes Mal, aber ich finde es gut. Wir tun das ein anderes Mal sicher noch mehr diskutieren. Frage. Ja, unbedingt.
Was braucht es? Damit die Ökonomie Swiss sagt Atom, Atom, Atom.
Das ist die absolute Schlussfrage.
Ja, eben, ich schulde die Frage.
Also, ich glaube, als urliberaler Mensch kann das nie über die Lippen gehen, was ich sagen kann.
Oh, ist, Alexander.
Das geht nicht. Nein, ich bin gegen Planwirtschaft. Also, ich will meine Unter.
Das ist ja nicht Planwirtschaft, sondern es ist ja einfach, dass man sagt, wir haben den Bedarf an so viel Strom. Du hast es selber gesagt, für Transition, für künstliche Intelligenz. Und es gibt nur eine Technologie, die mit so wenig Ressourcen so viel Strom bringt.
Also, dass ich nicht gegen die Atomkraft bin, ist ja klar.
Aber das hast du gesagt, ja. Immerhin.
Aber wenn, wir warten auf den Moment, wo du sagst, ja, ich bin auch dafür.
Und wir müssen weiter warten, glaube ich. Aber, gut, immerhin, danke vielmals.
Also, nur vielleicht noch einen Satz dazu. Unbedingt. Also, ich glaube, die Leute nehmen uns schon sehr als Pro-Atom wahr. Mir ist einfach wichtig zu sagen, es geht wirklich darum, dass wir da die Technologieoffenheit hinkriegen. Und da braucht es jetzt eine Anstrengung von der ganzen Bevölkerung und vor allem von der Politik. Und ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen.
Man muss für das natürlich auch einfach alle die Mythen und ich sage jetzt Fake News über die Atomenergie wirklich. Da erwarte ich dann schon noch mehr, muss ein bisschen mehr Power. Also, dass immer noch Leute sagen, das Abfallproblem ist nicht gelöst, obwohl man die Lösung kann in Schweden und in Norwegen, in Finnland anschauen. Und dass alle sagen, ja, der Uran kommt ja sowieso aus Russland. Nein, es gibt in Kanada, es gibt in Australien, es gibt in den USA. Also dort ist es schon noch, es braucht schon noch sehr viel Arbeit, was dann irgendwann macht.
Absolut.
Gut, wunderbar. Das war es. Bern einfach vom Mittwoch, 19.03.2025. Alexander Keberle, danke vielmals für deinen Besuch. Wenn ihr Freude habt an die Art von Journalismus, dünnt ein Abonnement da oder einen Kommentar, einen Daumen nach oben, falls ihr uns auf YouTube schaut. Oder dünnt euch melden an berneinfach@nebelspalter.ch. Nicht vergessen, Brüssel einfach, ein Anlass, ein wunderbarer, wo wir über die Rahmenverträge, die noch niemand gelesen hat, redet. Am 31. März in Aarau, Türöffnung am 6. Beginn am 6:30. Wir werden auch hier unten dran verlinken auf nebelspalter.ch/events. Das war es gewesen und denkt daran, dürft euch nie entschuldigen, wenn ihr Atomkraftwerke habt. Danke und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch